Willkommen bei Parallelwelt Palästina, der erste deutschsprachige politische Podcast zu Israel-Palästina. Ich bin Michael und mit mir hier ist wie immer meine Co-Host Lena.
Hello!
Und wir wollten uns mal wieder melden, dieses Mal mit einer ungeskripteten Folge, wo wir einfach ein bisschen darüber reden, was gerade so Phase ist, was in den letzten Wochen alles passiert ist und so weiter.
Genau, und auch wie es uns geht, das hat uns natürlich auch sehr mental alles mitgezogen und tut es immer noch. Aber bevor wir in die heutige Folge einsteigen, wollen wir euch auch noch einen Spendenaufruf übermitteln. Und zwar finanzieren wir ja den Podcast selbst und wir haben jetzt, natürlich nehmen wir auch sehr viel Zeit raus aus unserem Alltag. Wir haben die Mikros selber gekauft, müssen Abos abschließen, etc. Und das bedarf natürlich, um diese Qualität zu halten, bedarf natürlich viel Vorarbeit und viel Recherche. Deshalb freuen wir uns immer sehr, wenn jemand von euch sagt, hey, da haben wir Lust, das zu unterstützen, um ein bisschen den Diskurs in Deutschland auch zu verändern. Und das könnt ihr entweder machen, indem ihr uns schreibt und ich gebe euch eine PayPal-Adresse weiter. Ansonsten verlinke ich euch in den Shownotes einen Link über Ko-Fi, also ko-fi.com/parallelweltpalästina. Und darüber könnt ihr auch spenden. Ansonsten waren wir auch zu Gast auf Englisch in einem anderen Podcast, der heißt Körner Späti. Den verlinken wir euch auch noch in den Shownotes. Das ist allerdings auf Englisch. Und ich war noch zu Gast bei 99:1. Das heißt, wenn ihr noch nicht genug von uns bekommen habt, von unseren sanften Fistelstimmen, dann wäre hier noch mal eine Möglichkeit. Genau, aber dann, glaube ich, geht's auch schon los mit heute.
Genau, und vielleicht soll man da auch kurz was dazu sagen. Ich war ja in der letzten Folge mit meiner Stimme nicht da und war überhaupt in den letzten Wochen ein bisschen raus. Das hing natürlich auch damit zusammen, dass ich sehr schockiert war und bin nach dem 7.10. Und einfach sehr viel Sorge und Angst um mich herum habe mit meiner Familie und meiner israelischen Community. Aber es hing auch sehr eng damit zusammen, dass ich einfach in den letzten Wochen umziehen musste. Und das habe ich gestern endlich am 1.11. abgeschlossen. Jetzt wohne ich in Berlin und nicht mehr in Leipzig. Genau, aber dadurch hatte ich sehr, sehr geringe Kapazitäten. Ich konnte nur kurz so auf Sachen schauen, die mir Lena geschickt hatte. Aber mit Folgen aufnehmen und so war sehr schwierig und ich freue mich wieder dabei zu sein im Podcast und überhaupt wieder ein bisschen einzusteigen in allem, was jetzt passiert, weil die Lage wirklich sehr gravierend ist und ich ein großes Bedürfnis habe, zumindest am Gespräch darum, wenn nicht auch an politischer Aktion drumherum teilzunehmen.
Wie geht's dir denn eigentlich so seit dem 7.10., abgesehen vom Umzug?
Also es ist ein bisschen schwer vom Umzug abzusehen, weil das wirklich so viel Kräfte und auch Emotionen eingebunden hat. Aber naja, also inzwischen bin ich ein bisschen ausgeglichener. Gut geht's mir trotzdem nicht. Es ist schwer wirklich auszublenden, was gerade alles passiert. Und wie gesagt, das schwingt auch um mich herum. Und ich hatte aber trotzdem also verschiedene Phasen mit dem Umgang mit den Massakern am 7.10. und mit dem Krieg, der darauf sofort folgte. Also in den ersten paar Wochen ging es mir wirklich extrem schlecht und es war wirklich schwer, überhaupt zu denken. Also ich habe das Gefühl, ich hing da immer eine Woche lang an einem Gedanken und kam nicht wirklich weiter. Aber man muss auch sagen, ein großer Faktor im ganzen Schock für, also nicht nur, aber ich glaube primär für Israelis und für jüdische Leute, war einfach, dass Israelis nie so unsicher waren, so, wie heißt es, ausgeliefert, vom Gefühl her zumindest. Also am 7.10. war das auch wahr, also es ist nicht nur, dass dieser riesen krassen Angriff rauskam, der auch mit wirklich unglaublichen, furchtbaren Massakern verbunden war, sondern auch, dass die Armee kaum vorhanden war, weil diese Regierung priorisiert hat, Westjordanland ethnisch zu säubern, was jetzt auch weiter passiert, aber jetzt mit weniger Beteiligung des Militärs. Es waren halt weniger Truppen überhaupt da im Süden. Und ich meine, ich bin überhaupt kein Freund der israelischen Armee. Ich will nicht missverstanden werden. Ich bin froh, dass ich da nicht teilgenommen habe und finde, sehe es kritisch, wenn Leute da mitmachen, selbst in dieser Situation. Aber trotzdem hat man vom Gefühl her konnte man sich immer darauf verlassen, dass die Freunde und Familie in Israel relativ sicher waren. Im Gegensatz zum ganzen Narrativ von Israel ist immer in Gefahr und jedes Kind, was einen Stein wirft, ist ein Vorbote des nächsten Holocaust oder so ähnlich, war die Tatsache eigentlich, dass wir relativ sicher waren. Und das war am 7.10. nicht so. Und es hat ein paar Tage gedauert, bis man wahrnehmen konnte, dass die normale Situation wiederhergestellt wurde, dass Israelis halt schon ein bisschen in Gefahr sind, also schon mehr in Gefahr als beispielsweise Leute in Deutschland. Es gibt immer noch Raketenalarms und was weiß ich. Und die Gefahr, dass es in einen regionalen Krieg ausartet. Es war am Anfang auf jeden Fall sehr präsent, dieses Gefühl von, alle Leute, die ich kenne, sind in Gefahr. Und inzwischen sind wir leider wieder beim Alten, wo halt die israelische Armee halt Palästinenser wirklich abschlachtet in riesen, riesen Zahlen, die wir vorher nie gesehen haben dieses Mal. Und Israelis im Vergleich damit relativ sicher sind. Trotzdem kann man, wenn man einfach die Humanität der Menschen im Gazastreifen und auch im Westjordanland, wo wie gesagt auch wirklich verheerende Gewalt jetzt ausgeübt wird von israelischer Seite, wenn man diese Menschen wahrnimmt als Menschen, kann man da, also selbst wenn die eigenen Leute sicher sind, nicht jetzt irgendwie sagen, okay, jetzt ist alles gut. Natürlich ist alles jetzt nicht gut und es wird auch alles Folgen haben. Ich könnte wahrscheinlich weiter darüber reden, wie es mir geht, aber ich glaube, das sind so die springenden Sachen gerade.
Ja, ich glaube, dass, also bei mir ist zwar anders, aber auch nicht unähnlich vom Schocklevel her. Ich glaube, der 7.10., da musste man alles noch verarbeiten, weil es so neu war. Wohingegen diese Bombardierungen auf Gaza, die danach stattgefunden haben, die sind ja nicht neu. Also die haben wir ja super oft schon gesehen. Und ich hatte das Gefühl, ich musste mehr den 7.10. verarbeiten, als ich die Bombardierung auf Gaza verarbeiten musste, weil es einfach so Teil dieses alten Playbooks ist, das Israel macht. Ich glaube aber, dass es diesmal für so viele Leute so anders ist, weil wir das Gefühl haben, so alle Wahrheiten von NGOs, also jetzt rein auf die palästinensische Seite bezogen, was gerade in Gaza passiert, alle Fact-Finding-Missions, die ganze Geschichte, die gibt's da draußen, die kann man nachlesen. Und trotzdem ist es so, als ob du in so einen leeren Raum die ganze Zeit reinschreist, um auch immer wieder deine Quellen zu zitieren, um immer wieder auf die Humanität der Menschen dort aufmerksam zu machen, um immer wieder zu sagen, hey, da draußen gibt es super schlimme Bilder von zerstückelten Menschen durch Bombenangriffe, von Leichen unter Trümmerteilen und ihr macht nichts. Ich vergleiche das halt wie mit unserem Irakkrieg. Wir haben einen Vorwand, wir haben einen Anschlag davor gehabt, 9/11. Und da wird ja immer wieder auch verglichen, egal ob man das jetzt toll findet oder nicht, dass das Israels 9/11 war. Und dann haben wir so eine Art Konzert, das alles zusammenklingt im Westen an Dehumanisierung von einer bestimmten Menschengruppe, die dann eben das rechtfertigen soll, was jetzt gerade passiert. Und da sind auch ultra viele Lügen mit dabei. Also damals, wie Colin Powell eben diese vermeintlichen Beispiele oder Beweise für Massenvernichtungswaffen hochgehalten hat bei der UN, so sehen wir das heute auch, um was zu rechtfertigen, was unglaublich unmenschlich ist. Aber gleichzeitig sehen wir keine kritischen Stimmen in deutschen Medien. Und das fühlt sich wirklich pervers an und wirklich wie so ein George Orwell Zukunft, die er irgendwie prophezeit hat, die wir jetzt gerade sehen. Und ich glaube, das finde ich finde ich schockierend. Neben all dem, dass ich einfach Angst habe um Leute, die in Gaza sind. Also mein Sprachlehrer zum Beispiel ist in Gaza City und arbeitet beim Schieferkrankenhaus. Ja, da bin ich gestern Todeslisten durchgegangen, um zu sehen, ob der drin ist. Mein anderer Freund, der hat ein Op-Ed bekommen bei der New York Times sogar. Seine Familie ist in Gaza und ist jetzt lebt inzwischen auf der Straße. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt noch am Leben sind oder nicht, weil deren Haus bombardiert wurde. Also das sind halt Schicksale, glaube ich, wo die deutsche Regierung auch nicht versteht. Da sind auch deutsche Staatsbürger drunter oder das sind die Familien von deutschen Staatsbürgern. Also was wir sehen mit der inzwischen leider toten Shani Luke, eigentlich so sollte es für alle sein, aber wir hören nur diese Seite von, oh mein Gott, das war dieses partyfeiernde Mädchen, das jetzt von der Hamas getötet wurde. Und dann, dann klebt die CDU, glaube ich, war, das klebt dann ihr Parteilogo drauf und sagt, nie wieder, wir müssen gegen die Hamas kämpfen. Mhm. Total divers.
Ja.
Aber dass in Gaza auch deutsche Staatsbürger sind oder Familien deutscher Staatsbürger sind, darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Dass sie teilweise auch schon tot sind, wird nicht gesprochen.
Ja, das hat auch schon lange Geschichte, ne? Also es gibt ja die relativ bekannte Geschichte der Familie Kilani. Wir beide kennen auch Ramzi, dessen Familie das ist. Da wurden 2014 halt eine Familie von deutschen Staatsbürgern halt in einer Luftbombardierung vernichtet und der deutsche Staat hat es nicht mal anerkannt bis heute, nach 9 Jahren. Also ja, da ist die selektive Empathie und die selektive Anerkennung von Leid wirklich verheerend. Und ja, und wir hatten das auch jetzt vor der Aufnahme ein bisschen besprochen, also wie schwer es ist, überhaupt zu sprechen zu dieser Zeit. Also da spielen so viele Sachen rein, also der Schock und die Angst und alles wegen den Sachen an sich und dann dieser ohrbetäubende einseitige Diskurs, den du gerade beschrieben hast, den man wirklich von vielen Richtungen hört. Gerade in Deutschland kommt das nicht nur von den offen rechten Richtungen, sondern auch von Leuten, die sich irgendwie als links bezeichnen und als progressiv. Hört man ganz, ganz viel diesen krassen nationalistischen Diskurs. Und dazu kommt, dass es gerade in Deutschland halt sehr, sehr starke staatliche Repression gibt. Und es wird auch, also ich weiß, ich meine irgendwo mitbekommen zu haben am Anfang des Krieges, dass jemand vorgeschlagen hätte, also Menschen mit mehrerer Staatsbürgerschaft in Deutschland, die irgendwie sich falsch zum Krieg verhalten, denen die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen. Und das ist, also ich hoffe, das ist nicht realisierbar, aber das würde auch mich betreffen als Mehrfachstaatsbürger, der vielleicht nicht der deutschen Staatsräson konform ist. Natürlich bin ich da nicht primär Zielscheibe, aber diese Atmosphäre von Repression und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland finde ich gerade sehr bedrückend und sehr bedrohlich.
Ja, bei mir geht's sehr ähnlich. Also ich glaube, dass wir zwei ja auf jeden Fall noch mal in einer privilegierten Position sind. So, wir werden als weiß gelesen, sind beide weiß. Ja, werden jetzt nicht auf der Straße komisch angeschaut.
Ja.
Aber ich glaube, diese Repression fühlen ja trotzdem auch wir. Also dass wir so angegriffen werden wie wahrscheinlich nie zuvor. Also ich merke das ja auch in Online-Kommentaren. Ich bin sehr aktiv auf Twitter. Und meine Kommentarspalte, die ist ja Wahnsinn. Also was da auch teilweise für Beleidigungen rausgehauen werden, diese Fremdenfeindlichkeit, aber auch dieses Nicht-Wissen-Wollen von der Wahrheit. Und mit Wahrheit meine ich jetzt nicht querdenkermäßig, die Wahrheit ist da draußen, sondern ich kann noch so viele Human Rights Watch-Berichte zitieren, das interessiert die Leute nicht.
Ja.
Und ich finde das dann, wie sich das auswirkt auf Deutschland, wo halt, das habe ich in der letzten Podcast-Folge erwähnt, dass selbst Amnesty musste Deutschland auf das Versammlungsrecht nochmal hinweisen. Das ist doch gestört. Und dass das Weite zunehmen wird, das haben wir auch in unserer, wo wir zu Gast waren bei Kölner Späti, haben wir auch gesagt, dass wir sehen es gerade einfach nicht optimistisch. Wir sehen nur eigentlich noch mehr Repressionen in Deutschland. Und das finde ich wirklich, also es ist einfach gerade keine schöne Stimmung. Es fühlt sich wirklich an, wie Post-Irak-Krieg sich wahrscheinlich angefühlt haben muss. Mhm. So, du kannst nicht alles sagen. Du kannst nicht gegen den Irakkrieg sein. Wenn du gegen den Irakkrieg bist, bist du pro Al-Qaida so ungefähr.
Ja. Und mich beschäftigen schon seit ein paar Wochen so zwei Sachen an der Art, wie da damit umgegangen wird, die miteinander auch verbunden sind. Also einerseits, also sind Leute komplett fixiert auf den 7.10., was ich übrigens nicht unrechtfertigt finde. Also das ist wirklich ein einmaliges Ereignis, genau. Seit 1945 sind nicht an einem Tag so viele Juden umgekommen. Das ist einfach eine sehr, sehr große Menge an Menschen, die ums Leben gekommen sind. Es ist überhaupt selten, dass so viele Menschen in einem Ereignis ums Leben kommen. Also das, sowas kommt nicht häufig vor. Das waren mitunter extrem brutale Gewaltakten da. Ne, also die Fixierung hat ihre Berechtigung. Das will ich gar nicht irgendwie widersprechen. Aber diese Fixierung kommt auf Kosten dessen anzuerkennen, was sofort drauf gefolgt ist und was jetzt weiter passiert. Also der 7.10. ist zum Glück vorbei. Also das ist nicht weitergegangen. Am nächsten Tag war schon eigentlich alles erledigt, was innerhalb der israelischen Staatsgrenzen stattfand. An dem Zeitpunkt ging schon die Gegenoffensive los. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Es wird so getan, als würde der 7.10. wirklich rechtfertigen können, was alles, was Israel jetzt in Antwort darauf macht, als würde Israels Gegenoffensive jetzt die Verriegelung und die Bombardierung vom Gazastreifen, als wäre das eine Herangehensweise, die den nächsten 7.10. verhindert. Und das sehe ich einfach nicht ein. Also das ist einfach geschichtsvergessen. Es wird ständig über the evil of Hamas geredet. Also in so einem metaphysischen, moralischen Kategorien von Hamas sind so böse. Und klar, also das ist, also wenn man das moralisch anguckt, kann man das, also einiges, was an dem Tag passiert ist, nicht anders beschreiben als böse. Aber das bringt uns keinen Schritt näher, dahin zu verstehen, wieso das passiert ist und wie das verhindert werden kann. Und wenn man tatsächlich in die Geschichte guckt, dann soll einem klar werden, dass Großoffensiven von Israel am Gazastreifen einfach die Rekrutierung von Hamas-Kämpfer oder von Kämpfer für die nächste Organisation, die diese Fahne hochhält, von brutaler, terroristischer, bewaffnetem Widerstand. Und da muss einem klar sein, dass dieser Angriff einfach nur den nächsten Anschlag einlädt. Ich glaube, was für viele schwierig ist, ist die Tatsache, dass Israel nicht wirklich gewinnen kann gerade. Also weil Israel sich als Ziel gesetzt hat, Hamas zu zerstören. Man sieht in der letzten Woche oder so, dass die israelische Führung immer weniger von der Zerstörung von Hamas redet, weil das einfach nicht machbar ist, sondern davon redet, halt einen entscheidenden Schlag zu vergeben oder wie auch immer. Es kann entweder in einer kompletten Auslöschung von 2 Millionen Menschen ausarten, einem wahren Genozid des Gazastreifen enden, oder es endet in einer Situation, wo Hamas im Gazastreifen eben weiter besteht, weil es ist nicht möglich, diese Organisation auszuradieren, ohne die Menschen drumherum auszuradieren. Und in Israel wird offen davon geredet, dass 1 Million Tote ein akzeptabler Preis wäre für die Zerstörung von Hamas. Das ist nicht akzeptabel und das wird auch nicht das Ende sein. Also selbst wenn es zu diesem unfassbaren, inakzeptablen Ergebnis kommt von einem vollen Genozid da, wird das halt auch nicht den Konflikt beenden, weil das immer einfach nur genau die Unterdrückung und die Gewalt vertieft, die diese Arten von Widerstand zeitigen. Also, und das macht mich ein bisschen wahnsinnig. Man darf nicht über die Hintergründe reden. Man darf nicht versuchen zu verstehen, warum Menschen sowas machen, wie die Hamas-Kämpfer gemacht haben. Man darf nicht in Frage stellen, dass das, was Israel in Antwort macht, irgendwie richtig ist. Und das Ergebnis wird sein, erstens ein einfach unglaubliches Verbrechen an den Menschen da. Und zweitens haben wir Israelis danach auch nicht wieder die Sicherheit, sondern das geht dann einfach nur von vorne los. Und das hätten wir eigentlich schon seit Jahrzehnten wissen können von unserer eigenen Geschichte einfach.
Ja, ich sehe das ja eben, also vor allem, ich glaube, das ist ja eben diese Verzweiflung, die man eben in Deutschland spürt. Also wenn man hier darüber liest oder spricht oder wie auch immer, ist das genau das, was du gerade gesagt hast, was sehr Klares und Logisches ist. Und da will ich auch noch auf zwei Leute aufmerksam machen. Das ist einmal Hanan Ashrawi, die ist eine alteingesessene palästinensische Politikerin, die auch bei Oslo mitgewirkt hat, bei den Oslo-Abkommen in den 90ern. Als sie gefragt wurde, wie Hamas durch diese Bomben zerstört werden kann, hat sie nur gelacht und gesagt, ihr versteht Hamas nicht. Hamas ist eine Bewegung, die wird nicht einfach durch Bombardierungen zerstört. Und den zweiten, den ich zitieren will, ist Daniel Levy. Das ist ein ehemaliger israelischer Friedensverhandler. Auf jeden Fall, der hat in einem BBC-Interview, hat die Interviewerin ihn gefragt, wie genau jetzt eben Hamas zerstört wird durch diese Bombardierung. Und dann hat er gesagt, sie glauben doch nicht wirklich diese eigenen Lügen, die sie gerade sagen. Das haben sie doch nicht ernsthaft gerade mit einer ernsten Gesichtsmine gesagt, dass Hamas davon zerstört wird. Wie genau stellen Sie sich vor, dass durch Bombardierungen eine Terrororganisation zerstört wird, die unter 2 Millionen Menschen leben? Das funktioniert nicht. Und ich meine, das kann man jetzt aus verschiedenen Perspektiven eben rangehen. Aber letztendlich, was gerade passiert, ich glaube, das hast du schon gerade ganz richtig gesagt, dieses Ziel, das sich Israel gesteckt hat, von, oh, wir zerstören Hamas, ist überhaupt nicht realisierbar. Und darüber redet aber niemand in Deutschland, weil dadurch alles halt gerechtfertigt wird. Und erst gestern ist in Jabalia, einem Riesenflüchtlingslager im Gazastreifen, hat Israel 6-mal 1 Tonne Bomben abgeworfen. Riesiger Zerstörungswut.
Ja.
Und alles, was deutsche Medien gemacht haben, und damit meine ich ZDF, die Zeit, sonst irgendwas, haben alle nur die israelische Armee zitiert. Die haben nicht mal mehr selber journalistische Arbeit geleitet, die haben einfach nur copy-pasted gemacht, was die israelische Armee gesagt hat. Natürlich war da drunter ein Waffenlager oder sonst irgendwas von Hamas.
Und in dem Zusammenhang habe ich auch was Unglaubliches gesehen. Ich glaube, das hast du vielleicht auch auf Twitter mitbekommen. Ich glaube, du hattest über diesen Angriff oder den vorherigen Angriff auf Jabalia gepostet, weil es gab 2 Tage hintereinander Riesenangriffe auf diesen Ort. Und ich hatte im einen Fall, ich glaube, bei dir drunter kommentiert, dass inzwischen zumindest auf Hebräisch bei Haaretz steht, dass das israelische Militär sich zum Angriff bekennt. Und dazu habe ich einen Kommentar drunter bekommen von einer Person, die nach dieser Bekenntnis der israelischen Armee leugnet, dass es den Angriff wirklich gab. Mit so einem Kommentar von, ja, hier gibt's Videos, aber wo sind die Leichen? Und so ein Wahnsinn. Also Leute stehen quasi weiter weg von der Realität als die israelische Militärsprecher, die zigmal mit Lügen schon erwischt worden sind und immer wieder halt nur die beste Scheinerklärung für israelische Aktionen geben und dann revidieren, während mehr Beweise herauskommen. Und Leute finden selbst die Version nicht pro-israelisch genug, die von der israelischen Militär kommt. Und erfinden neue Lügen, die quasi noch weiter weg von der Situation sind, um irgendwie in Frage zu stellen, dass überhaupt irgendwas da passiert. Also das ist wirklich, ich habe keine Worte zu beschreiben, was gerade passiert in dieser Hinsicht.
Ich glaube, da will ich nochmal kurz einwerfen, einfach nur für Hörerinnen und Hörer, weil wir das eigentlich noch nicht besprochen haben. Und ich glaube, wir werden sicher, wir sagen das immer, wir haben auch noch die Podcast-Episode vor, aber es gibt tatsächlich viel zu besprechen, über Desinformation werden wir sicher noch mal irgendwas machen. Und ein Teil davon ist, weil wir gerade eben, weil ich natürlich gerade auch kritisiert habe, und du, Michael, auch, dass halt die israelische Armee einfach so zitiert wird. Aber ich glaube, da würde ich gerade noch mal sagen, wieso es nicht richtig ist, die als vertrauenswürdige Quelle zu nehmen. Also einmal sollte man nie ein Militär und Militärsprecher eines Staates als vertrauenswürdige Quelle nehmen und das nicht hinterfragen. Das ist, abgesehen, ob es Israel, Deutschland ist, wer auch immer, macht man das eigentlich nicht als proper journalistische Arbeit. Aber das israelische Militär und Israel selber haben eine lange Geschichte von fabrizierten Lügen, die immer wieder aufgedeckt wurden. und wird immer wieder aufgedeckt. Meine ich, es gab wirklich unabhängige Untersuchungen, zum Beispiel von der New York Times, CNN, von B'Tselem, eben der israelischen Menschenrechtsorganisation, von Al-Haq und so weiter, auch von den UN, die immer wieder aufgedeckt haben, dass Israel gelogen hat. Und da gab es, ich glaube, wir sollten mal...
Es gibt auch Zugeständnisse von israelischen Militärsprechern, die sagen, ja, das, also da haben wir die Unwahrheit gesagt, aber jetzt sagen wir die Wahrheit. Also das sieht man auch daran einfach in kontroversen Geschehen, wie bei Shirin Abu Akleh und ein Jahrzehnt vorher bei Jawahir Abu Rahma in Bilayin, glaube ich. Also wenn man verfolgt, was die Version ist des Militärsprechers über ein paar Tage, als der Skandal sich entfaltet, ändert sich die Version einfach massiv, weil man immer mit neuen Fakten irgendwie umgehen muss, die zutage kommen. Und das zeigt einem auch schon, wie der Umgang mit der Wahrheit da ist.
Genau, und deshalb, wenn ihr halt in der Tagesschau und so weiter hört, laut israelischer Armee, dann sollte man das erste mit riesengroßen Fragezeichen auffassen. Weil die einfach eine riesen Bilanz haben an Lügen und an fabrizierten Beweisen. Also es sind nicht nur mal Lügen selber oder kontroversen Stellungen, sondern tatsächlich auch das Herausbringen von Beweisen, die von denen selber gefaked wurden. Und trotzdem werden die immer wieder zitiert als vertrauenswürdige Quelle. Und das sehen wir zum Beispiel auch bei der Bombardierung von dem Al-Ahli-Krankenhaus, wo die deutsche Linie inzwischen ist, dass es eine fehlgeleitete Hamas-Rakete war, obwohl es eigentlich eine unabhängige Drittpartei bräuchte, die das Ganze untersucht, weil Palästinenser sind sich sehr klar darüber, dass Israel war, was, sage ich jetzt ganz ehrlich, auch von allem, was wir bisher gesehen haben, nicht unwahrscheinlich ist, dass die Armee, die die ganze Zeit den Gazastreifen bombardiert, auch für diese Bombardierung verantwortlich ist.
Ja.
Aber trotzdem ist die Linie in Deutschland nicht mal gerade eine von wir wissen nicht, was passiert ist, sondern die Linie ist, es war eine fehlgeleitete Hamas-Rakete. Stützend auf Beweisen, die von der israelischen Armee kommen, die teilweise inzwischen wieder revidiert wurden, aber darum kümmert sich keiner.
Und ich meine, ich habe mich mit den Details in dem Fall nicht auseinandersetzen können, weil das mitten in meinem Umzug war. Ich glaube, in dem Fall kam zumindest an... Es gab Momente, wo es begründeten Zweifel gab da. Ich will jetzt kein Urteil darüber fällen, weil ich mich nicht damit auskenne. Ich glaube, was wichtiger ist, überhaupt hier auch zu betonen, ist, dass das halt, es geht hier nicht darum, dass irgendwie Israel besonders böse ist oder so, dass die Menschen dort irgendwie besonders unehrlich sind, sondern das ist eigentlich etwas, was man allgemein wissen muss zu Kriegen und kriegerischen Auseinandersetzungen, dass es gibt ja auch so ein Sprichwort dazu, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst, weil jede Seite also nicht nur versucht, so die Kapazitäten der anderen Seite für sich zu zerstören, sondern auch einfach im Kampf der Narrative zu gewinnen und Moral zu beeinflussen. Und das ist halt ein Teil von moderner Kriegsführung, dass man ständig Versionen produzieren muss, die die eigene Seite rechtfertigen. Und in einer andauernden Situation von militärischer Unterdrückung, wie in Israels Fall, wo es einfach objektiv ziemlich klar ist, dass das eine unhaltbare Situation ist von Unterdrückung. Also ich meine jetzt die Besatzung überhaupt, die Apartheid, alles, also alle diese Auswüchse des Siedlerkolonialismus, mit denen wir uns beschäftigen, das sind Situationen, die auch ständig ein Interesse generieren für den Unterdrücker, für die israelische Seite, die Wahrheit zu beschönigen und oder zu unterdrücken. Deswegen kommt das immer wieder vor. Also das ist jetzt, also ich kenne persönlich Leute, die beim Militärsprecher ihren Militärdienst gemacht haben. Das sind nicht irgendwie böse, unehrliche Leute. Die haben aber einfach einen Job und die kriegen Infos von bestimmten Quellen. Die Infos beruhen oft auf Eigenaussagen aus den Militäreinheiten, die involviert waren. Diese Aussagen haben aber auch eine rechtliche Konsequenz. Also die würden jetzt nicht einfach offiziell sagen, so, ah ja, da haben wir auf Zivilisten geschossen, weil das halt später auch rechtliche Folgen haben kann, sondern die wollen sich rechtlich schützen, die wollen ihren Image schützen. Es gibt halt auch andere Quellen. Das ist, glaube ich, so der Punkt. Also man soll wissen, dass das Militär, was an den Sachen involviert ist und auch quasi haftungsmäßig da Interessen hat, zu gucken, dass es eben nicht verantwortlich gehalten wird für Verbrechen, dass das halt keine objektive Quelle ist. Das ist eine Quelle, die eine Version produziert, die eigene Interessen dient. Und klar, man muss, also ist jetzt nicht so, dass man nicht über diese Version berichten soll. Also man soll tatsächlich in den Medien lesen können, was das israelische Militär sagt. Man soll lesen können, was die Hamas sagt, was das islamische Dschihad sagt und Hezbollah. Also das sind alles relevanten Sachen, die das Publikum wissen soll, was diese Organisationen über ihre eigene Aktionen oder die der Gegner sagen. Aber man kann sich nicht komplett auf eine solche Aussage stützen. Man muss gucken, was unabhängige journalistische, internationale menschenrechtliche Quellen zu den Sachen sagen und auch was die Menschen vor Ort sagen. Nur so kann man sich wirklich ein Bild davon machen. Und was einen ein bisschen wahnsinnig macht, ist, dass in Deutschland eigentlich nicht nur in diesem Krieg, sondern immer einfach so die offizielle israelische Version so angenommen wird und alles andere irgendwie als antisemitische Lügen irgendwie geschmäht wird. Und das ist einfach kein seriöser Umgang mit der Faktenlage. Das ist nur Propaganda.
Tatsächlich ist ein ehemaliger Kollege von mir bei einer meiner Arbeiten in den letzten 5 Jahren, der war im Press Office der israelischen Botschaft in London, hat er gearbeitet. Und ich habe letztens mit ihm drüber geredet, über eben auch über Al-Ahli-Krankenhaus und so weiter. Und er hat gesagt, boah, Lena, den Israelis würde ich keinen Zentimeter trauen. Er hat da so lange drin gearbeitet. Er hat gesehen, was für Schwachsinn die teilweise gemacht haben. Er hat mir da Beispiele genannt, die ich jetzt hier nicht alle aufzählen werde, die zu dem Zeitpunkt halt stattgefunden haben, wo er da gearbeitet hat. Das ist genau das, was wir ja schon immer wussten, hat er nochmal bestätigt, wird aber, wie du gesagt hast, und das ist eben auch Teil meiner Verzweiflung hier, wird einfach so übernommen in den Standard-Medien-Outlets in Deutschland. Und das wird den Leuten vorgefüttert. Und dann plötzlich habe ich statt Israel zerstört das Flüchtlingslager Jabalia, habe ich plötzlich eine Headline bei ZDF, die sagt, Explosionen in Jabalia, Flüchtlingslager hinterlassen mehrere Tote, so ungefähr. Und jetzt stellt euch vor, also für Leute, die es immer noch nicht verstehen, stellt euch vor, es wäre andersrum gewesen und man würde sowas über den Anschlag vom 7. Oktober sagen. Wie entmenschlichend ist das bitteschön? Ich glaube, wir sind einfach auch so gewohnt, diese Entmenschlichung der Palästinenser, dass man manchmal am besten, zumindest mache ich diese kleine Übung, wenn ich mir denke, bin ich jetzt auch schon zu sehr abgerutscht, dann mache ich einfach nur die Übung, dass ich zum Beispiel denke, was ist, wenn das der Deutsche wäre und die anderen nicht. Und dann merkt man wieder, wie absolut schräg und krass das ist, weil man das von unserer Perspektive eigentlich nicht gewohnt ist, dass man so entmenschlicht wird. Aber da hat man es schon fast angenommen, weil das einfach seit Jahren so passiert. Ja, es ist gerade keine schöne Zeit in Deutschland. Ich glaube, dass das auch viel damit zu tun hat. Also für mich selber als Deutsche, glaube ich, kommt Teil von meiner Desperation irgendwie daher, dass ich das Gefühl habe, dass mir eigentlich mein ganzes Leben lang so eine Lüge aufgebunden wurde. Eine Lüge von, wir haben hier freie Meinungsäußerung, wir haben eine tolle Medienlandschaft, wir stehen an der Seite der Demokratie, wir setzen uns für Menschenrechte ein. Und damit will ich jetzt nicht verneinen, dass Deutschland nicht unglaublich schreckliche Dinge schon gemacht hat. Da müssen wir nur an Afghanistan denken, etc. Aber ich glaube, es gab trotzdem immer Leute, die in der Medienlandschaft sich kritisch dazu geäußert haben und das auch konnten. Die wurden nicht zensiert, die haben nicht ihre Jobs verloren. Und jetzt habe ich das erste Mal das Gefühl, dass alle eine Linie fahren, wo Leute, die nicht die Linie fahren, entweder gefeuert werden, ihre Projekte werden unterbunden und Leute werden auf Straßen niedergeknüppelt, die sich für Palästina-Solidarität aussprechen. Und ich glaube, das ist so eine Stimmung, die habe ich persönlich in meinen Lebzeiten noch nicht gesehen.
Nee, ja.
Und ist komplett im Gegensatz dazu, was mir immer eingetrichtert wurde, was es heißt, europäisch zu sein oder was es heißt, deutsch zu sein.
Nee, klar. Und ich glaube, das hängt auch eng damit zusammen, halt, was eigentlich dieses Deutsch-Israel-Verhältnis so ist und was es ausmacht für Deutschland. Ich glaube, das muss man sich wirklich vor Augen führen. Deutschland hat es vollbracht, sich von seiner Nazi-Vergangenheit zu distanzieren. Dadurch, dass man die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ziemlich inhaltlich gelehrt hat. Also man beschäftigt sich eigentlich nicht mehr genug mit den eigentlichen gesellschaftlichen Problemen, die da irgendwie rauskamen und mit den eigentlichen Dynamiken des Faschismus in Deutschland, sondern man hat es sehr auf diese Sache fokussiert, so wir sind nicht mehr antisemitisch und unser Beweis dafür ist, wir stehen zur Seite Israels. Und das war lange Zeit zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung kompatibel mit einer Haltung der Menschenrechten und des Liberalismus, weil Israel scheinbar relativ liberal war. Ich sage scheinbar, weil klar ist, also ich würde persönlich nicht sagen, dass Israel eine wahre Demokratie jemals war, weil es immer über, bis auf ein halbes Jahr in den 60ern, immer über eine große Gruppe von Palästinensern undemokratisch geherrscht hat. Also erst innerhalb der 48er-Grenzen und dann in den besetzten Gebieten nachher. Aber also es gab zumindest viel mehr Raum für so Bürgerrechte und demokratische Mechanismen da. Und die Verbrechen gegen die Palästinenser waren im Vergleich mit dem, was wir jetzt sehen, geringer. Also ich will die nicht kleinreden, die waren die ganze Zeit ziemlich schlimm und es gab immer wieder auch Massaker und ganz schlimme Sachen. Aber was ich sagen will, ist, in diesem Krieg und peu à peu auch in den letzten paar Jahren ist Israel halt immer illiberaler geworden, immer offener, gewaltsam und unterdrückerisch mit den Palästinensern. Und das stellt diese deutsche Positionierung in Frage, weil wie kann man seine Rechtfertigung als Teil der liberalen Welt daran anhängen, dass man so einen Staat unterstützt, der offen nicht mehr diese Werte vertritt und die kaum noch vor sich gibt, diese Werte zu vertreten. Und ich glaube, in diesem Krieg kommt das richtig krass heraus und stellt Deutschland dann vor die Wahl, wollen wir wirklich für Bürgerrechte, Menschenrechte, pipapo einstehen oder stehen wir für Israel ein? Und Deutschland hat eindeutig letztere Optionen gewählt und das hätte man auch sehen kommen können, weil das in den letzten Jahren immer mehr sich in die Richtung bewegt hatte.
Ja, absolut. Und ich glaube, das hilft halt nicht, dass der restliche Westen eigentlich eine sehr ähnliche Linie fährt, wenn nicht sogar noch krassere Linie im Sinne von noch mehr finanzielle Hilfe, noch mehr militärische Unterstützung. Und davon rede ich speziell von den USA. Mhm. Wo vor der Bodeninvasion hat Blinken gesagt, dass es keine rote Linie gibt für Israel. Das heißt, sie können wirklich tun und lassen, was sie wollen. Und ich frage mich wirklich, weißt du, sind wir an einem Punkt angelangt, wo Israel einfach Napalm auf Gaza droppen kann und das ist uns irgendwie auch egal und da werden wir auch nicht wirklich was sagen? Ist das unsere rote Linie? Wofür läuft denn unsere rote Linie? Ich glaube, die USA hat sehr klar gemacht, dass sie eben keine rote Linie mehr haben. Und Biden bestätigt es auch. Selbst 3,5 Wochen nach Beginn der Bombardierung bestätigt es eigentlich jeden Tag. Dass aber Scholz sich eigentlich kaum noch äußert, dass der auch nicht mehr so publik ist, dass es in Deutschland vor allem eben um diese Antisemitismusbekämpfung geht oder unter dem Deckmantel der Antisemitismusbekämpfung geht, ist halt hier nochmal eine ganz andere Dynamik. Wo, was du eben gesagt hast, mit dem haben wir wirklich was aus der Nazi-Zeit gelernt, ist eigentlich ganz lustig. Ich habe gestern Abend einen Film gesehen von Stephen King, der heißt Der Nebel, ist von 2007. Und da geht es eben darum, welche krassen Sachen Menschen machen unter Druck und wie plötzlich Leute eine Linie fahren, die sie davor nicht vertreten haben. Und wie sie so radikalisiert werden, so vor dieser Angst vor Tod und Terror. Und da fragt halt eine in dieser Szene dann, ich hätte nie gedacht, dass die Menschen sowas machen könnten, dass die Menschen sowas bereit sind, wir sind doch gut im Inneren. Und da dachte ich mir, es kann doch nicht sein, dass ich genau jetzt so diese Szene schaue oder so einen Film schaue, genau in so einer Zeit, weil ich habe nämlich auch meine Hoffnung da aufgegeben, dass ich meine, das ist jetzt nicht überspitzt, natürlich gibt es gute Menschen und alles, aber dieses Ding, dass wir das Rechte sehen und dass, wenn Unrecht passiert, dass wir dafür einstehen, dass es nicht weiter passiert, da habe ich so ein bisschen, da bin ich viel pessimistischer gerade, als ich es davor war. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das so zulassen, dass vor unseren Augen, auf unseren Fernsehern, dass wir das einfach so den Genozid einer ganzen Bevölkerung nicht nur wegschauen, sondern wirklich unterstützen und applaudieren. Ich glaube halt, dass auch vor allem in dieser sozusagen repressiven Stimmung oder sehr komischen Stimmung gerade, die wir beschrieben haben, müssen wir halt auch, oder will ich nochmal sagen, dass wir unglaublich viele Nachrichten der Unterstützung bekommen haben, also über den Podcast. Und tatsächlich ist der Podcast so eine der Outlets, wo ich auch merke, dass ich frei reden kann und wo ich auch mit dir zusammenarbeite, wo ich weiß, wir haben eine sehr ähnliche Einstellung. Und ich weiß, wo wir, glaube ich, eine der Folgen aufgenommen haben, habe ich dann auch geschrieben, oh Michael, ich bin so dankbar, dass du mein Co-Host bist, weil egal was ist und auch, ich finde auch so ist wie den 7. Oktober, hat schon einige Leute auch entzweit. Aber bei dir habe ich halt auch immer das Gefühl, dass du einfach sehr pro Menschenrechte bist. Es ist jetzt egal, ob das pro Palästina, pro Israel, sonst irgendwas ist. Wir sind ja auch pro Palästina, weil es eben entgegen der Menschenrechte ist. Und ich glaube, dass das halt was war, wo ich bei dir halt schon gemerkt habe, so das ist perfekt, dass wir diesen Podcast haben. Und das haben sehr viele andere Leute auch gemerkt. Die haben uns wirklich, da habe ich Nachrichten bekommen von einem älteren Ehepaar, das zum ersten Mal jetzt über Palästina erfährt. Da habe ich super viele Nachrichten auf Instagram bekommen von Leuten, die richtig froh sind, dass wir halt auch als Podcast existieren.
Ja, und ich freue mich auch, dass wir diese Plattform haben, weil es gerade auf Deutsch sonst schwer ist, sich zu äußern zu diesem Thema.
Da auch nochmal, ja. Wir brauchen Unterstützung.
Genau, und mit dieser Unterstützung haben wir auch ein bisschen vor, in nächster Zeit ein bisschen mehr zu recherchieren und auch was vorbereiten, was gerade in diesem Moment, glaube ich, sehr fehlt. Und das ist so ein bisschen kurz zusammengefasst, wie wir es immer tun, Hintergrund zum Gazastreifen, zu Hamas, damit es eine gute Quelle gibt für Leute, die verstehen wollen, woher kommt das alles und was ist da überhaupt so die Ausgangssituation vor dem 7.10., weil die Geschichte nicht am 7.10. angefangen hat.
Also wenn ihr jetzt halt wieder nichts von uns hört, dann heißt es nur, dass wir gerade die nächste Podcast-Folge vorbereiten. Die erste, wie Michael gesagt, wird wahrscheinlich über Gaza gehen. Einfach mal so ein geschichtlicher Hintergrund, was ist da eigentlich los? Was heißt es überhaupt, wenn man unter einer Blockade lebt? Und dann geht es weiter zu Hamas. Das waren eigentlich die ersten zwei Episoden unserer zweiten Staffel, aber das hat sich alles so ein bisschen aufgehoben.
Die Ereignisse haben uns eingeholt.
Und ich glaube, mit diesen, vielleicht war die Stimmung jetzt heute nicht ganz so toll beim Podcast anhören. Es ist einfach auch gerade nicht eine tolle Stimmung und das wollen wir auch nicht schönreden. Und genau, wenn ihr nicht genug von uns hören könnt, dann hört die Aufnahme von Körner Späti an. Wie gesagt, die verlinken wir euch. Und ich habe noch bei 99:1 mal gesprochen. Das verlinke ich euch auch. Und wir freuen uns wieder auf eure Nachrichten. Und ich hoffe, ihr bleibt gesund und schaut nicht zu viele deutsche Nachrichten. Die machen nämlich dumm.
Ja, und verbringt bitte nicht zu viel Zeit auf Twitter und Social Media gerade. Das ist echt toxisch und ihr tut niemandem einen Gefallen darin, dass ihr euch einfach selber fertig macht. Also wir brauchen viele Menschen, um die Welt zu verändern und die Menschen müssen in der Lage sein. Also wer jetzt nicht gezwungen wird, sich zu traumatisieren, muss das nicht indirekt machen mit schrecklichen Bildern und Hasskommentaren.
Ja.
Pausen sind wichtig. Es ist sehr traurig, dass es Menschen gibt, die nicht dieses Privileg haben, Pause zu nehmen. Aber wir, die dieses Privileg haben, sollten das auch ausnutzen, damit wir fähig bleiben zu handeln.
Preach. Amen dazu. Dann Michael, ich entlasse dich in deine neue Berliner Luft.
Ja, bis dann,
Lena. Bis dann, ciao, ciao.
Mach's gut.